Und damit hallo und herzlich willkommen für eine neue Episode von Magic Websites, der Podcast, der sich nicht nur um das Thema Webseiten, Content Marketing und SEO kümmert, sondern in der heutigen Folge haben wir uns noch einen Special Guest für ein ganz besonderes Thema rund um Webseiten dazugeholt. Es ist tatsächlich die erste Interviewfolge außerhalb unseres normalen Dreiergespanns. Ich bin Michael, ich freue mich, dass du dabei bist. Bei mir sitzt heute der Benni. Und wir haben uns noch den Max Greger eingeladen. Er ist Anwalt aus München. Er ist, ja, mittlerweile, wie Benni es eben sagte, schon ein Social Media Hero, wenn es um den Juristen-Content im IT-Recht geht. Und ja, den Rest kann er dir selber erzählen. Willkommen, Max. Hallo, Benni.
Hi, Michael. Hi, Benni. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr schön, dass du da bist, Max.
Sehr, sehr gerne. Max, für den Einstieg. Einfach damit auch unsere Zuhörer oder dann irgendwann auch Zuschauer auf YouTube wissen, wer du eigentlich bist. Wir haben ja das Thema mit dir in einer anderen Folge schon mal angeteasert. Aber für die anderen, was müssen sie so über Max wissen, damit Max das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Max?
Also Max ist auch Anwalt, aber auch vieles andere. Also zum einen helfe ich natürlich lieben und netten Unternehmen und auch Solo-Selbstständigen, wenn es um Themen geht wie E-Commerce, Websites, Marken, Lizenzverträge und so weiter. Aber meine wahre Leidenschaft ist eigentlich nicht die Juristerei, also warum ein Gesetz so ist und keine Ahnung, sondern ich will eigentlich halt einfach den Menschen den möglichst einfachsten und besten Weg zeigen, etwas zu tun, um dann rechtlich einigermaßen safe zu sein und es den Menschen auch so zu erklären, dass sie es verstehen. Und dann habe ich halt irgendwann meine Affinität, nämlich so, ich komme so aus der Musik und von der Bühne irgendwo auch, und das habe ich dann so ein bisschen auf diese Juristerei übertragen und habe angefangen, ganz viel Social Media Posts und Videos zu machen. Und so kann ich jetzt so ein bisschen so beide Welten miteinander vereinen. Einmal so die Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten, Menschen kennenzulernen, Menschen zu helfen, aber auch eben dieses nach draußen gehen, ja, Inhalte veröffentlichen, Menschen, also viele Menschen zu erreichen. Ja, und ansonsten, ja, was bin ich für ein Mensch? Sehr gesellig, sehr kommunikationsfreudig, Familienvater, alles andere könnt ihr mich ja nachher noch fragen, also es gibt sich bestimmt noch aus dem Gespräch.
Genau. Mit Sicherheit. Was hast du gemacht? Also wenn du sagst, du kommst aus der Musik und von der Bühne, ist jetzt nicht so das Umfeld, wo ich nach einem Anwalt suchen würde,
gebe ich auch zu. Ja, also ich komme aus einer musikalischen Familie. Mein Vater ist Musiker, mein Großvater war Musiker. Und so habe ich halt auch früh angefangen, Musik zu machen, Klavier, Gitarre. Dann kam der Gesang dazu. Ja, dann hatte ich viele Jahre eine Band mit Freunden. Bin dann mit meinem Papa und Opa auf vielen Bühnen aufgetreten. Auch auf größeren, so Friedrichstadtpalast Berlin, Leishalle Hamburg, Gewandhaus Leipzig. Und also waren echt große Sachen auch dabei. Und ich wollte aber dann, also dann hat sich natürlich irgendwann die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Und ich habe halt auch gesehen, dass der Job des Musikers oder Künstlers schon auch nicht immer lustig ist, sondern musst halt auch ganz, ganz diszipliniert auch an dieser Kunst dann immer arbeiten, hast auch viel Organisationsstress. Und dann kam ich irgendwie dazu, dass ich sage, naja, eigentlich will ich das nicht. Ich finde zwar diese schönen Momente auf der Bühne cool, aber das Drumherum finde ich nicht so cool. Mache ich lieber Jura. Mich interessiert, warum man, wenn man jetzt irgendwie beim Bäcker irgendwas kauft, was für Rechtsgeschäfte da so ablaufen, dass auch die Juristerei eigentlich in allem drin steckt, irgendwie, was wir so täglich machen. Das fand ich schon spannend, und ja, so habe ich das dann studiert. Und ja.
Machst du denn heute noch Musik?
Ich mache noch Musik, ja. Also ich nicht mehr so viel, aber ich spiele noch in einer Soul-Band in München. So 60er Jahre Soul. Okay. Ich spiele in einer Big Band, so Jazz, in einem Jazzorchester. Da bin ich Gitarrist und Sänger auch. Ab und zu spiele ich mit meinem Vater noch zusammen, Genau, also ich
bin noch... Kann ich da mal Gitarrenstunden bei dir nehmen?
Ja, kannst du machen. Also ich habe nicht viel Erfahrung, aber kannst du auf jeden Fall machen.
Ich habe hier, sieht man jetzt nicht in dem kleinen Kameraausschnitt hier, ich habe hinter mir eine Gitarre stehen, E-Gitarre stehen. Ich spiele auch schon ein paar Jährchen jetzt, aber ich bin halt mehr so der, ich spiele sie für mich, ne, halt.
Ja. Ich habe dich schon mal
in deinem... Kriegen wir jetzt ein Solo?
Nein? Ach, schade.
Genau. Wir jammen jetzt ein bisschen hier.
Wäre mal was Neues.
Ja, ich spiele aber so für mich. Ne? Ich bin jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass ich besonders gut bin, aber muss ich auch nicht. Ich spiele eigentlich so jeden Tag mal 10 Minuten, Viertelstunde, ne? So ein bisschen zum Abschalten, auch so kreative Pausen so ein bisschen machen.
Mach ich auch mal so zwischen 2, 3 ja, juristischen Sachen, dass ich mal die Gitarre kurz in die Hand nehme. Mhm. Dann hast du wieder was Haptisches. Das ist auch gut fürs Hirn, glaube ich. Weil, also mein Job ist halt wirklich nachdenken, aber jetzt nicht viel machen. Und so Gitarre in die Hand nehmen, mal spielen, das befreit ungemein, weil da denkst du dann auch nicht, oder ich denke dann dabei nicht mehr viel nach.
Total, ja.
Spiel einfach, was so in den Fingern ist. Genau.
Ja, hat jeder was,
womit er halt irgendwie seine Finger beschäftigt. Da spielst du halt nicht so besonders viel.
Fair enough. Also das ist ja das Schöne an der Gitarre, dass du ganz schnell eigentlich irgendwas zustande bringst. Ja. Klavier ist schon schwieriger. Geige furchtbar, glaube ich. Also Geige ist, glaube ich, der Horror, weil das dauert ja Jahre.
Zumindest wenn du übst, ja.
Ja, ja. Und auf der Gitarre, da kannst du nach ein paar Wochen eigentlich schon, ja, zumindest so drei Akkorde kannst du dann schon nach ein paar Wochen und kannst dann schon nach Heaven's Door spielen.
Der Start ist relativ gut, ja, das stimmt tatsächlich.
Genau.
Ich habe immer diesen Ehrgeiz, dass ich dann so mehr wissen will. Ja, dann ist schon die Musiktheorie dann das nächste Thema. Und dann sitzt du da und denkst dir, oh Gott, was tue ich hier eigentlich? Und dann wird es auch tatsächlich komplex.
Ja,
aber wir quatschen heute nicht über E-Gitarre, aber ja, können wir gerne mal eine ganze Folge drüber machen.
Ich wollte gerade schon anfangen zu winken. Wir schweifen ein bisschen ab wieder.
Ja, ja.
Genau. Aber wenn wir das gewusst hätten, hätten wir Max quasi für unsere Intro-Jingle anfragen können. Vielleicht, kriegen wir ihn noch dazu, dass er uns zum Ende der Folge was vorsingt oder was vorspielt.
So, ja, mal schauen.
Outro, Jingle,
wer weiß. Können wir machen.
Die folgenden Antworten müssen alle gesungen werden jetzt, Max, von dir.
Okay.
Oh ja. Solange er nicht anfängt zu reimen, das ist...
Das muss nicht sein.
Ein Albtraum. Stell dir mal vor, jeder
wird geleitet. Es gibt ein Gerichtsurteil in Reimform.
Ernsthaft?
Ja. Also Warum? Nicht das ganze Urteil, aber irgendwie ein paar Sätze sind dann praktisch in Reimform formuliert.
Warum?
Naja. Das ist aber dann so richtig lustig ist es dann wieder auch nicht. Es ist eher skurril. So, naja.
Aber zurück zum Thema.
Also.
Max,
absolut.
Ja, wie kamst du denn dann zum IT-Recht eigentlich? Das ist eigentlich sowas, wie kommt man da drauf, dass es gerade ein Thema für dich wird?
Ja, angefangen habe ich mit so klassischem Urheberrecht, Verlage, Printverlage, so Geschichten und habe dann irgendwann so gemerkt, also ich war ja damals noch angestellt, also seit 2012, war 5 Jahre lang angestellt und ja, irgendwann kamen dann mal so auch die ersten Aufträge oder Anfragen zum Thema Online-Recht, Websites. Ja, da war aber IT-Recht noch so in weiter Ferne. Also das habe ich halt so ein bisschen mitgemacht. Dann kam der erste Mandant mit wirklich Softwareverträgen. Und das wurde dann auch größer und regelmäßiger. Und dann irgendwann habe ich dann gedacht, das war, glaube ich, so 2017. Ich mache so viel im Bereich IT jetzt irgendwie. Dann könnte ich eigentlich auch dann mal diesen Fachanwaltskurs machen, diesen Theoriekurs, weil die praktischen Fälle habe ich ja eigentlich schon fast irgendwie. Und so kam das dann. Und ja, seitdem wurde es halt einfach mehr. Und und jetzt natürlich, warum komme ich überhaupt dazu, sowas dann auch zu machen? Ich habe halt mal so eine Phase gehabt. Das müsste so 2012, 2013 gewesen sein. Da habe ich mich mal ziemlich nerdig in so das Thema Website reingefuchst und habe dann, also das war eigentlich so, dass ich gesagt habe, hey, mein Vater braucht eine Website. Bin zu einem Freund gegangen, der hatte eine Agentur und habe gesagt, kannst du da eine Website machen? Und er hat gesagt, hey, du, wir sind eigentlich nur für so Großkunden da und das geht nicht, aber nimm doch WordPress. WordPress ist eigentlich so, das kannst du auch selber. Ja, okay, WordPress. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht so, boah, das ist doch blöd, irgendwie WordPress. Das kannst du ja alles auch komplett selber programmieren. Dann habe ich mir so ein YouTube...
so easy mit dem Finger schnippen.
Nee, dann habe ich mir so einen YouTube-Kurs reingezogen, so über Wochen hinweg, wie man ein eigenes Framework mit PHP wirklich von null auf programmiert. Mhm. Und das habe ich dann so nachgemacht und nachprogrammiert und habe dann tatsächlich so ein komplett eigenes Website-System gemacht. Und das war, also es war schon für mich völlig neu und so. Und ja, im Endeffekt war es dann so, dass mein Vater dann diese Website eigentlich gar nicht wollte, wirklich, weil er gesagt hat, er kriegt da dauernd irgendwelche komischen Anfragen. Das nervt ihn. Der ist da noch nicht so digital. Mhm. Aber ich wusste dann zumindest, wie man PHP so basic-mäßig programmiert und konnte dann auch für mich zum Beispiel für meine Website in WordPress diese ganzen Anpassungen auch ganz gut machen. Wenn was nicht funktioniert hat, konnte ich es dann wieder irgendwie fixen. Ja, und so kam dann so ein bisschen die Leidenschaft für Websites und so.
Okay. Wie ist denn dann, WordPress ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil Datenschutz und Websites ist ja immer ein Thema und WordPress und Datenschutz sicherlich auch. Das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg, weil da hätte ich direkt eine Frage zu WordPress-Datenschutz. Also ich selber arbeite nicht mit WordPress, das muss ich dazu sagen. Aber man liest ja immer wieder, man hätte die volle Kontrolle über WordPress und so weiter. Und so Datenschutz, alles super, weil du hostest ja auf deinem eigenen Server, bla bla blub. Mhm. Hört sich immer alles ganz toll an. Aber wie verhält sich denn der Datenschutz bei den ganzen Plugins, die man ja häufiger mal bei WordPress benötigt? Die senden ja mit Sicherheit auch irgendwelche Daten irgendwo hin und werden vielleicht auch weiterverarbeitet, wie auch immer. Naja, wie schaut es da denn eigentlich aus?
Ja, das kommt, also tatsächlich ist WordPress in der Theorie datenschutzmäßig gut, weil du tatsächlich eigentlich erstmal die volle Kontrolle hast. Du hostest es komplett selbst. Aber auch da musst du schon aufpassen, weil WordPress selbst, wenn du das einfach so installierst und betreibst, zieht teilweise irgendwelche Daten von irgendwelchen anderen Servern, ich glaube sogar vom WordPress-Server. Ich glaube, da geht es dann teilweise nur um Emojis oder irgendwelche komischen Avatar-Dateien. Das solltest du dann zumindest mal deaktivieren. Und dann kommt es, glaube ich, wirklich auf die Plugins an. Also es gibt ja sehr, sehr einfache Plugins, die keinerlei Daten irgendwo anders hinsenden. Und dann gibt es wiederum Plugins, die möglicherweise Daten irgendwo hinschicken. Das aber rauszufinden, ist dann schon schwierig. Also da müsstest du dann, glaube ich, schon wirklich in den Quellcode des Plugins reingehen oder anderweitig irgendwie sicherstellen, dass du das rauskriegst. Das ist dann auch nicht mehr unbedingt die Aufgabe von mir als IT-Anwalt, in technischer Hinsicht zu beurteilen, ob das Plugin jetzt safe ist oder nicht, sondern ich muss eigentlich nur wissen, schickt das Plugin irgendwelche Daten an den Betreiber des Plugins oder nicht?
Also tatsächlich ist das was ich mich als Entwickler natürlich mehr frage oder der Entwicklerpart in mir fragt sich das, wie verhalten sich Plugins oder auch externe Dienste und sowas, wie verhalten die sich und wo schicken die Daten hin und wie bekomme ich sowas auch raus? Ne? Das ist ja immer das ist immer das, was, da wird es dann kompliziert. Ja.
Ja, klar. Also, aber definitiv ist es natürlich so, wenn du ein Plugin einsetzt und das Plugin sendet jetzt irgendwelche Analysedaten einfach so an den Plugin-Anbieter, ist das natürlich datenschutzrechtlich keine gute Sache. Also zum einen müsstest du es ja wissen, um darauf hinzuweisen, und dann müsstest du halt schauen, ob du eine Rechtsgrundlage dafür hast, ob es zwingend notwendig ist oder nicht, weil wenn nicht, dann müsste eigentlich dann dein Nutzer auch einwilligen vorher. Und das macht es natürlich, ja, das macht es dann komplizierter.
Also die Einwilligung ist auch immer so ein Thema. Es ist ja spricht ja eigentlich immer nur von dem Cookie, den man da irgendwie dann zustimmt oder halt eben nicht zustimmt. Inzwischen gibt es auch diese viele Cookie-Less-Lösungen, die tatsächlich so ohne Cookie arbeiten. Es ist da dann vermutlich entscheidend, welche Daten auch geschickt werden oder was darf übermittelt werden, wenn Cookie-Less getrackt wird.
Ja, also das ist total umstritten im Moment. Gibt es noch keine klare Auffassung
dazu. Das liebe ich ja beim Thema DSGVO, dieses Umstrittene und diese komischen Grauzonen und so, von denen wir früher mal alle gesprochen hatten, als es so relativ frisch war.
Ja, du weißt, vor 10, 15 Jahren, haben sich noch nicht so viele Gedanken gemacht über das Thema. Also zumindest nicht in der Feinheit. Und auch nicht über sowas wie Device-Fingerprinting zum Beispiel, Cookie-Less. Also zum Verständnis gibt es dann zum Beispiel die Option, dass ein Analyse-Tool schaut, welche Einstellungen der Nutzer in seinem Endgerät zum Beispiel hat. Also welche Display-Auflösung, welchen Akku, welchen Prozessor, wie viel Speicherplatz und, welche Spracheinstellung. Und aus dieser Kombination kann man eigentlich relativ gut einen individuellen Hash oder wie auch immer man das generieren. Also einen fiktiven Nutzer. Und kann dann schauen, was macht dieser fiktive Nutzer. Und das Ding ist halt, auch wenn da zwar nicht primär nicht personenbezogene Daten erfasst werden, also nicht Name und so weiter, der Nutzer vielleicht auch gar nicht identifizierbar ist, ist es natürlich trotzdem krass, weil Google weiß durch solche Verhaltensmuster dann sehr, sehr genau, was dann der Nutzer eigentlich macht und wie er sich verhält und so.
Ist das denn, also ich persönlich habe jetzt nicht so das allergrößte Problem damit, wenn so ein bisschen die Daten gesammelt werden, muss ich jetzt mal sagen, ja, um das vielleicht auch abzugrenzen. Was ist denn daran tatsächlich das Problem, dass anonyme Daten im Prinzip gesammelt werden, ohne dass tatsächlich Namen fallen oder E-Mail-Adressen fallen oder irgendwelche anderen Kontaktdaten, die wirklich auf die Person zurückschließen können? Ich meine, ich bin ja nicht ganz so im DSGVO-Thema drin, natürlich ein bisschen durch meinen Entwicklerpart muss ich schon so grob wissen, um was es geht, aber ich verstehe auch nicht mal alles. Ja.
Also wenn jetzt jemand wirklich gar nicht identifizierbar ist und wirklich auch keinerlei personenbezogene Daten erhoben oder verarbeitet werden, also personenbezogene Daten sind ja schon sowas, die irgendwie zur Identifizierung einer Person beitragen können oder zu einer identifizierbaren Person gehören. Und wenn praktisch tatsächlich sowas überhaupt nicht stattfindet, gut, dann wären wir eigentlich aus der DSGVO draußen, aber dann gibt's immer noch das TTDSG. Ich glaube, das heißt jetzt anders, irgendwie DDDSG oder so, weiß nicht.
Am besten schickst du dann mal ein Impressum für die Abkürzung.
Ja, genau. Und da steht ja drin, in diesem Paragraph 25, glaube ich, oder 24, das ist ja dieser Cookie-Paragraph, dass halt Daten nicht, ich glaube, ins Endgerät gespeichert oder ausgelesen werden können. Und die große Frage ist, ist das jetzt ein Auslesen, wenn ich jetzt Geräteeinstellungen, also praktisch so ein Device-Fingerprinting mache? Das heißt, es ist umstritten, ob das jetzt überhaupt rechtlich relevant ist oder nicht. Natürlich, also Leute, die jetzt den Datenschutz sehr, sehr streng sehen, die würden wahrscheinlich natürlich sagen, hey, ich will eigentlich nicht, dass mein Verhalten in irgendeiner Weise aufgezeichnet wird.
Bist du da eine kleine Zwischenfrage da? Ist es denn nicht so, dass im Prinzip der Browser schon die Daten aus, also der hat die ja, der Browser weiß, auf welchem System er installiert ist, was dahinter liegt, welche die Systemeinstellung kennt der Browser. Das heißt, der Browser gibt die eigentlich weiter an die Website dementsprechend oder an das Tracking-Tool, was auch immer. Das heißt, müsste da nicht irgendwo eigentlich der Browser-Hersteller, Entwickler dafür in Rechenschaft gezogen werden, muss man sagen.
Ja.
Weil also da beginnt es ja. Die Daten landen ja im Browser und von da kommen sie eben weiter, weil die Website an sich, die kriegt ja keinen Zugriff auf meinen Rechner.
Ja.
Der Browser hat den ja schon, ja.
Ja. Stimmt, du hast also natürlich recht. Die Feinheit ist die stimmt. Ob der Browser-Hersteller dann da irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden kann, also.
Ich weiß, schwierig, ne? Ich frage nur, weil es ist, also ich habe das immer wieder, also egal, was du einbindest auf irgendeine Website, das Thema kommt ja immer wieder auf. Und selbst wir drei eigentlich hatten es ja mehr oder weniger direkt neulich mit der Seite von Michael. Da hast du irgendwie ein Skript eingebunden von der Plattform, ja, sag ich mal. Und dann sagt natürlich jetzt ein Datenschützer, und dann findest du dann, hey, da, wo kommt es her, was liegt da dahinter, ne? Und ich als Entwickler, bin sowas oft ein, ich sehe sowas oft auf den Websites, ich sehe auch die Abschnitte in der Datenschutzerklärung und so weiter. Und wie gehe ich mit sowas um? Ne? Das ist ja immer schwierig. Also ich mag das Thema Datenschutz gar nicht. Mir macht das wahnsinnig. Ich komme aus dem Online-Marketing, da war es schon ein Albtraum. Das Tracken wird so eingestellt, du kannst deinen Kunden gar nicht mehr richtig helfen, weil gar nicht mehr alles getrackt wird, was du am liebsten willst. Ich weiß, es ist natürlich wichtig, Datenschutz, ja, keine Frage. Aber mich macht das manchmal ein bisschen wahnsinnig.
Ja, nee, also nochmal zu dem Thema zurück. Ob du jetzt direkt aus dem Endgerät. Also natürlich kann die Website nicht auf das Endgerät komplett zugreifen, sondern die kriegt das über den Browser. Aber ich glaube, das ist dann schon egal. Entweder du legst es halt so aus, dass das noch nicht ein Auslesen ist oder schon. Und wie gesagt, dieses TTDSG oder wie es auch immer jetzt heißt, ob das jetzt rechtlich zulässig ist oder nicht, da hat auch noch nie jemand wirklich jetzt diese Frage zum Device Fingerprinting entschieden. Und bei mir ist es halt so, also als Anwalt und weil ich natürlich auch mal über das Thema ab und zu spreche und die Leute dann bei mir nachschauen, ich habe halt tatsächlich eine WordPress-Seite ohne Cookies, ohne alles, super langweilig. Ich meine, ich mache auch kein Performance-Marketing, also ich schalte keine Ads und sowas. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich mich auf ein System vielleicht mal konzentrieren, wie Google Analytics, und das aber dann auch wirklich nur mit der vorherigen Einwilligung und sowas, damit ich halt komplett transparent bin. Aber ich habe eben keine Cloud-Seiten, mit verschiedensten Plugins oder sowas am Laufen, einfach weil ich auf die Diskussionen halt keine Lust habe und weil ich natürlich auch manchmal Leute habe, die bei mir nachschauen, die auch mal nachfragen und sowas. Fair enough, sollen sie machen. Mhm. Aber das ist ein, ich berate ja immer wieder auch Online-Shops, E-Commerce-Unternehmen und ist ein Riesenthema, natürlich, super schwierig. Auch überhaupt nicht die Klarheit, die ich normalerweise mag und gerne habe und sage, hey du, so ist es, mach so, die ist echt schwierig in dem Thema.
Das ist ja das Hauptproblem, das auch ich habe. Klar, Kunden kommen zu mir und sagen, du bind mal bitte dieses Skript hier ein. Ich sage, okay, Datenschutzregelung, kümmert euch halt drum. Ich bin ja auch nie eine Beratung, ich darf das ja auch gar nicht. Ich sage mal bloß spreche eine Empfehlung aus und sage, lass es dann aber danach prüfen. Ich mache es immer nach, weil du bindest nach bestem Wissen und Gewissen ein und ihr kümmert euch um den Rest, verantwortlich seid ihr nachher im Prinzip. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch ein Thema, dass du den Kunden auch sagen musst, okay, ich sage euch, ihr solltet es lieber nicht einbinden oder ihr solltet es so einbinden, wenn ihr es dann nicht macht, selber schuld.
Ja, klar, also ich sag schon, meine Empfehlung ist so, und dann sagen die, ja, aber dann macht es aber keinen Spaß mehr. Dann sage ich, ja. ich habe nur gesagt, was ich halt empfehle. Ist übrigens auch gut, dass du das so machst, weil als Webdesigner oder als Webprogrammierer, da schuldest du ja, ohne, wenn du jetzt nichts dazu sagst, eigentlich eine datenschutzkonforme Lösung. Und weil das schwierig ist, ist es natürlich besser zu sagen, hey, das ist für mich als Nicht-Jurist, das ist ein Albtraum, ist schwierig, bitte lass das selber nochmal nachprüfen, ob das so in Ordnung ist. Genau.
Also die Verantwortung muss da immer beim Kunden liegen. Das ist es natürlich auch, das weiß ich jetzt aus meiner Zeit im Online-Marketing, da hat man auch ab und zu mal das Risiko abgewägt, ob sich's lohnt, es datenschutzkonform einzubinden oder dann doch mal den Datenschutz ein bisschen zu vernachlässigen. Einfach, weil du den Nutzen daraus ziehst. Ne? Weil manche Daten der Nutzer sind halt schon auch was wert, ne, muss man schon sagen, um gewiss auch das Marketing dann machen zu können. Und dann geht man vielleicht manchmal auch das Risiko ein. Machen die großen Player garantiert alle. Da kann mir keiner erzählen, dass die alle datenschutzkonform sind.
Das nee, die sind auch nicht. sind auch viele Anwälte nicht. Also die Anwälte, die auf TikTok und Instagram Reels damit werben, dass sie bei Datenschutzverstößen irgendwie Geld fordern für dich, ja. Die haben dann ihre Facebook-Pixel und TikTok-Pixel am Laufen auch ohne Einwilligung. Also es ist eine riesengroße Lüge, dieser ganze Datenschutz. Ich meine, natürlich ist Datenschutz wichtig, weil da, es gibt auch viel Datenmissbrauch, natürlich. Aber es wird unglaublich viel Schindluder mit diesen Ansprüchen getrieben. Und geh mal auf die Seite von Solmecke oder geh mal auf die Seite von Skrade oder wie sie heißen, die Anwälte, die so ein bisschen Verbraucherschutz machen. Da braucht man nur schauen, was da so an Cookies gespeichert werden im Endgerät ohne Einwilligung.
Das stimmt, ja.
Ist ja klar, auch Analytik, die machen Performance-Marketing, machen Online-Werbung, schalten Werbeanzeigen und wollen natürlich, dass jeder Nutzer, der irgendwie die Anzeige anklickt, dann auf der Website auch getrackt werden kann und dass man auch sofort sieht, wie wirksam ist die Anzeige. Und wenn nur 10% sagen, okay, ich willige ein, dann hast du halt nicht eine gute Statistik über deine Werbeanzeige, oder? Also
ja, so ist absolut. Es ja.
Und das kann, also ich kann es aus meinem Performance-Hintergrund auch bestätigen, also dass da viele Kunden und Agenturen einfach eine Risikobewertung machen. Die sagen, vielleicht konsultieren sie im Idealfall vorher noch einen Anwalt und sagen, was droht mir, wenn da wirklich mal einer Klage erhebt und dann, ich hatte mal ein Rechenbeispiel, da sagte der, mein Gott, das sind dann irgendwo 500 Euro, die mir da drohen. Das ist ja gut, jeder neue Kunde bringt mir 5.000, das Risiko gehe ich ein. Mhm. Ohne da jetzt eine juristische Beratung abgeben zu wollen. Weil das darfst ja zum Glück nur du, Max. In dem Zusammenhang habe ich aber direkt noch mal ein, zwei Fragen. Weil ihr das auch vorhin angeht. Ich habe jetzt erstmal vor einer Weile mal wieder von dem Edward Snowden die Biografie gehört. Die ist schon ein paar Tage alt, aber ist auf jeden Fall, also hier Permanent Record, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und da ging es darum, weil ihr eben davor noch drüber gesprochen habt, das ganze Thema Metadaten, also vor allen Dingen auch so Bewegungsdaten, in welchem Funkmast bewege ich mich und was ja jetzt auch so im ersten Sinne nicht unbedingt personenbezogene Daten sind, dass gerade die Softwareunternehmen und ja, eher mutmaßt auch die Regierung da ein Schlupfloch sehen und sagen, das sind keine Daten. Wie ist das? Weil du hast ja auf vielen Websites dann auch diese sogenannten technischen Cookies, wo ich gar nicht die Einwilligung entziehen kann. Die werden halt getrackt, ob ich jetzt sage, ich will das oder ich will das nicht. Hm. Wie ist das? Oder bringe ich da zwei Sachen durcheinander?
Also, technische Cookies, erstmal machen wir das Thema Cookies. Technische Cookies oder technisch zwingend erforderliche Cookies sind ja nur die, die für das Funktionieren der Seite irgendwie notwendig sind. Da würde ich jetzt mal sagen, darunter fällt zum Beispiel das Cookie eines Cookie-Banners, ja, dass sich halt merkt, dass du die Cookie-Einstellung so und so getroffen hast. Das ist vielleicht noch eine Spracheinstellung, vielleicht noch, aber technisch wirklich erforderlich. Das ist vielleicht beim Online-Shop die Warenkorb-Funktion, weil ohne so ein Cookie funktioniert vielleicht der Warenkorb nicht. Klar, es gibt, glaube ich, dann auch diese, gibt noch andere Möglichkeiten außer einem Cookie, dass der Browser, solange geöffnet ist, sich was merkt, Session, aber Warenkorb-Funktion vielleicht noch, aber ansonsten gibt es wenig technisch erforderliche Cookies und alles andere ist eigentlich
weil immer... Weil manchmal hast du ja auch so Seiten, gerade wo YouTube dann eingebunden ist oder sowas, wo dann steht, du musst halt den Advanced Cookies zustimmen, um das Video zu sehen.
Ja gut.
Eigentlich sage ich so, ja, nee. Genau, das will ich ja nicht.
Ja, genau, aber das ist halt so, genau, wenn du YouTube einbettest, dann kriegt natürlich Google sofort die IP-Adresse des Seitenbesuchers übermittelt. YouTube speichert dann möglicherweise eigene Cookies. Das weiß ich jetzt nicht genau, was YouTube da wirklich macht. Aber
ist das denn eigentlich das mit diesem Overlay über den Videos, dass du das Video nochmal extra bestätigen musst, ist das eigentlich die DSGVO-konforme Lösung, um ein Video einzubetten?
Oder? Ja, so auch also kenne ich jetzt. Also nochmal, genau. Zumindest ist es eine Verarbeitung personenbezogener Daten und irgendwie musst du halt für eine Einwilligung sorgen. Ja, und ja, es ist DSGVO technisch am besten, wenn du den Nutzer halt einwilligen lässt. Wenn du halt sagst, hey, ohne Einwilligung funktioniert es halt einfach nicht. Mhm. Geht halt einfach nicht.
Ich benutze ja auch echt viele verschiedene Cookie-Banner und so, und manche haben so eine Funktion drin, die meisten aber irgendwie nicht. Also es wäre eigentlich theoretisch ein Entwickleraufwand im Prinzip, die Funktion zu machen, dass du so ein Overlay über ein Video legst und es auch wirklich erst lädt, wenn es bestätigt wird. Und da ich das so selten sehe, kommt bei mir immer wieder die Frage, okay, ist das tatsächlich DSGVO-konform oder übertreiben es da manche einfach ein bisschen mit dem Datenschutz?
Die Sache ist halt die, also wir haben jetzt im Moment dieses Privacy Data, ja, wie heißt das nochmal?
Framework 2.0 oder sowas? Oder keine
Data, Data Privacy Framework, glaube ich. Genau, Data Privacy Framework.
Ich komme auch nicht mehr mit, wie die jetzt heißen.
Also, und genau, und auf dieser Basis gibt es eben den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. So, und im Moment ist also ein Datentransfer in die USA, also an Google, zumindest was das Drittland betrifft, nicht so problematisch, aber trotzdem brauchst du eine allgemeine Rechtsgrundlage. Es ist eigentlich ein Grundprinzip, dass wenn eine Datenübermittlung nicht notwendig ist, dann muss der Nutzer einwilligen. Also wenn es für die Seitendarstellung nicht notwendig ist. Und ein YouTube-Video, ein eingebettetes auf deiner Website, würde ich immer als nicht, also wenn man es wirklich streng sieht und ich bin halt nun mal Anwalt, ich muss auf das Risiko hinweisen, ich würde immer sagen, es ist nicht zwingend erforderlich. Und deswegen.
Du bist eigentlich der Einzige, der es streng sehen darf oder muss und wir müssen es nicht
unbedingt streng sehen. Ja, klar. Klar, du könntest auch sagen, ja, ich habe ein berechtigtes Interesse daran, dem Nutzer eine gutes Nutzererlebnis zu bieten und sowas, aber ich persönlich würde es halt mit so einem Overlay machen. Beziehungsweise ich persönlich auf meiner Website habe dann die Cookies, hab die YouTube-Videos rausgeschmissen. An der einen oder anderen Stelle habe ich es einfach selber hochgeladen, das Video, und hoste es dann praktisch selbst.
Das ist immer eine Option, ja.
Da kommen die SEOs und sagen, hey, ist zu langsam oder so.
Ich empfehle eigentlich immer Vimeo tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das datenschutzmäßig besser ist. Aber da ist zumindest hast du ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was mit dem Video passiert. Man macht es aber auch nicht mit Overlay. Ich habe es mal vorgeschlagen dem Kunden und sagte, nee, das sieht scheiße aus. Also,
ja.
Da hast du dann das Video.
Es ist allgemein immer ein Problem, wenn Daten von fremden Servern halt auf deiner Website eingebunden werden. Das ist immer ein Problem. Okay. Weil du immer die Frage hast, ist das jetzt zwingend erforderlich? Muss das sein? Weil es gibt ja in der DSGVO das Grundprinzip der Datensparsamkeit. Und das ist eigentlich ein Grundprinzip. Muss das sein oder muss es nicht sein?
Okay.
Und brauche ich jetzt das Vimeo oder YouTube-Video oder nicht? Und dann kann man sich natürlich immer noch die Frage stellen, ist Vimeo vielleicht besser als YouTube? weil YouTube ist halt Google und es ist nochmal krasser und so. Aber es ist, wer 100% ruhig schlafen will und so, der bindet es halt einfach nicht ein und der Rest diskutiert. Also, genau.
Okay, also ich bin jetzt kein Anwalt, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, die 100% wirst du nicht erreichen.
Die wirst du nicht erreichen.
Das erreicht auch zu schnelllebig.
Die 100% sind, die erreicht fast niemand. Auch die ganzen Datenschutz-Hardliner, die auf LinkedIn immer ihre Meinung kundtun, auch die sind teilweise nicht 100% datenschutzkonform. Also.
Nein, macht es auch keinen Spaß mehr.
Vielleicht eine Sache noch, wir sind ja schon da wieder relativ lang drin. Mich würde eins noch interessieren, vielleicht was auch so ein bisschen die Zuhörer interessieren könnte. Was, oder gibt es denn tatsächlich Fälle von kleineren Vergehen, DSGVO-Vergehen, wo du wirklich mal mitbekommen hast, dass da eine Strafe rausgekommen ist? Also wirklich mal, sag mal so ein Ding wie, ja, jemand hat YouTube-Videos eingebunden und erwähnt es nicht in der Datenschutzerklärung. Das machen ja viele. Viele haben die Videos eingebunden.
Ja. Und, also nein, ja. ich hab noch nie eine behördliche schlimme Maßnahme miterlebt bei sowas. Aber natürlich gab es in den letzten 1,5 Jahren Versuche von einzelnen Personen, da Ansprüche massenhaft geltend zu machen. Ich meine, Google Fonts-Abmahnwelle, wir erinnern uns.
Der gute Kilian hier, ja. Ich erinnere mich. Ja.
Danach gab es den Gröstbauer aus Wien, der hat sich immer bei diesen Newslettern angemeldet. Und weil dann die Daten an Mailchimp oder Klaviyo übermittelt wurden, hat er dann gesagt, ja, das ist ein USA, Drittland, böse, möchte jetzt irgendwie Auskunft. Und wenn man dann die Auskunft erteilt hatte, wollte er am Ende 5.000 Euro Schmerzensgeld.
Okay, Wahnsinn.
Ja, also das heißt, ja, es gibt schon Versuche Einzelner, da Geld rauszuschlagen. Die deutsche Rechtsprechung ist aber da momentan bei sowas zurückhaltend. Es gibt immer wieder auch Arbeitsgerichte, die tatsächlich dann auch mal wirklich viel Schmerzensgeld zugesprochen haben, auch mal 4.000, 5.000 Euro.
Arbeitsgerichte, ja.
Wenn Arbeitnehmer zum Beispiel sagen, hey, du hast meine Daten irgendwie hier und da irgendwo hingeschickt oder so. Oder du hast meine Auskunft nicht erteilt oder was weiß ich. Du hast Gesundheitsdaten von mir irgendwie wohin übermittelt.
Ja, aber das finde ich tatsächlich nochmal ein bisschen kritisch, nicht? Was ich mal gelesen habe, war, dass das tatsächlich auch erstmal nachgewiesen werden muss, ob da überhaupt ein Schaden entstanden ist bei dem Betroffenen sozusagen. Ja, also welcher vielleicht ein emotionaler Schaden oder ich weiß nicht, was
genau
da entsteht.
Aber das, ja, genau, aber das zumindest Problem, bei diesen Standardfällen im Internet, irgendwie hier Newsletter-Formular, Anmeldeformular, Google Font. Also da wurde jetzt, da habe ich noch nicht irgendwie erlebt, dass da irgendwie ein gravierendes Schmerzensgeld oder so festgelegt oder festgesetzt wurde, sondern da hat die Rechtsprechung tendenziell sogar jetzt im Moment gesagt, ein konkreter Schaden muss schon irgendwo plausibel dargestellt werden und ein reines Unwohlsein wegen Kontrollverlust, das genügt jetzt immer so nicht, diese Pauschalbehauptung.
Ja. Genau, das habe ich gelesen. Ja, da dachte ich dann auch, manche übertreiben es da vielleicht tatsächlich und gerade wenn diese Anwälte kommen, die da so massenweise anmelden oder dieser Google Fonts-Typi letztes Jahr hier, das war ja schon Wahnsinn, ne? Ich meine, der hat es ja schon, das war schon industriell betrieben, was er
da gemacht hat. Das war beeindruckend. Das war
schon beeindruckend.
Er behauptet ja nach wie vor, dass er siebenstellig rausgeballert hat. Also einen siebenstellige Zahl anschreiben. Und das waren ja so tausende Batches, ja. Also so irgendwie 3.000 Abmahnungen im Bündel. Und der Anwalt hat da wohl einmal kurz drüber geschaut, ja, passt so, plausibel, raus damit. Das ging dann über E-Post, alles automatisiert raus. Und da, ja, also das ist Wahnsinn.
Hat er das zurückzahlen müssen? Eigentlich?
Oh.
Er ist ja verurteilt worden, da gab es ja mehrere Prozesse gegen den.
Er ist verurteilt worden. Also zivilrechtlich hat er einige Klagen verloren, Feststellungsklagen vor allem gegen ihn, dass das Verhalten rechtswidrig ist, dass er also keinen Anspruch hat. Und er ist strafrechtlich ja auch von 500 Leuten, glaube ich, angezeigt worden. Ich war auch einer davon. Und
ja, das habe ich mitgekriegt.
Genau, und es gibt aber noch kein Strafurteil. Ich bin dran. Ich bin ja auch Anzeigerstatter und da weiß ich aber noch nichts Wirkliches. Also ich glaube, da wird immer noch ermittelt. Und es kann gut sein, dass er dann auferlegt bekommt, das Geld, das er erhalten hat, ich weiß nicht, wie viel es war, wieder zurückzuzahlen.
Na gut, wenn er noch ein paar hundert Euro bezahlt, dann.
Also, er wird wahrscheinlich ein paar hunderttausend eingenommen haben. Die wird er vielleicht eher, oder diese Gruppierung, die dahinter steckt, das ist ja nicht er alleine irgendwie. Also dieser Ismail war ja dann so vorgeschoben. Da stecken schon andere Leute auch dahinter.
Ja, das ist spannend. Mit Blick auf die Zeit, wir sind ja schon bei weit über 30 Minuten, nicht, dass wir die Folge dann über 1,5 Stunden gehen, aber bei mir ploppen noch etliche Fragen auf, die wir dir noch stellen müssen. Das heißt,
Max, unbedingt.
Es wird auf jeden Fall eine zweite Runde geben, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Aber zwei Abschlussfragen habe ich an dich, damit wir dann so langsam zum Ende kommen können. Du hast im Einstieg eigentlich gesagt, WordPress ist jetzt ja datenschutzrechtlich, zumindest in der Theorie, super.
Ja.
Jetzt gibt's ja noch zig andere CSS-Systeme, auf denen ich meine Webseite betreiben kann. Es ist jetzt egal, ob das jetzt Typo 3 ist oder Webflow. Wie sieht da aus? Weil ich sag mal, Framer, Webflow, gerade da hört man ja auch gerne immer mal, weil die ja aus den USA kommen. Und da haben wir ja, tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber jetzt haben wir ja hier zwei konträre Parteien sitzen.
Jetzt drückst du Knöpfe für mich. Ja,
wie willst du nicht? Und Benny,
wie bitte?
Jetzt drückst du die Knöpfe, die du nicht drücken willst, hier bei mir.
Ja, sorry. Wenn es zu energisch wird, schneide ich das hinterher raus.
Alles
klar. Jetzt die Frage, jetzt heißt es ja immer, Webflow ist nicht datenschutzkonform, aber wie ist das? Also ich meine, da scheiden sich ja die Geister.
Boah, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, kann ich gar nicht jetzt wirklich solide sagen, ich weiß genau, was Webflow macht. Also ist das nicht so eine Art Cloud-System, also fremdgehostet?
Das Hosting, wenn du so willst, und die genau nutzen natürlich auch einen CDN, also ein Content Delivery Network, dabei die Amazon-Server.
Ja.
Aber die sind, das ist jetzt auch das, wo ich mich ein bisschen informieren muss, wenn ich das meinen Kunden schon verkaufe. Die sind jetzt gerade Stand jetzt, ne, DSGVO-konform. Die entsprechen allen Anforderungen, was diesem, wie heißt das jetzt nochmal hier, das Privacy Shield Framework XY. Ja, ja, ja. Die haben diese Zertifizierung dafür, also ist eigentlich ähnlich wie Google. Stand jetzt ist da alles konform. Also wer da jetzt behauptet, es wäre nicht konform, der weiß es halt nicht besser, ja.
Ja, also ich kann es dir nicht 100% genau sagen, weil ich mich da jetzt nicht so genau damit beschäftigt habe. Wie bei Mailchimp oder Klaviyo auch, wenn die jetzt gerade in diesem Privacy Shield drinstecken, also wenn die in USA zertifiziert sind, dann gilt eben auch der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission dafür. Ich meine, Amazon ist ja auch zertifiziert. Also hast du jetzt wegen diesem Drittland weniger das Problem. Und dann muss man halt noch sich die Frage stellen, brauche ich das fremdgehostet oder kann ich es auch selbst hosten? Und die Frage überlasse ich dann halt den Datenschutztheoretikern. Also,
okay.
Genau.
Okay.
Aber nein, also
aber nochmal das doch.
Die Programmiersprache selber ist ja wurscht, ob das jetzt PHP ist oder irgendwas anderes, JavaScript, das ist total wurscht, darum geht's ja auch nicht. Und welches Framework es ist, ist auch wurscht. Kommt, glaube ich, eher darauf an, wohin werden halt welche Daten geschickt.
Okay, also wenn die da so datenschutzzertifiziert sind, kann ich da jetzt, sage ich mal, als Laie und Betreiber der Webseite da schon mal halbwegs beruhigt schlafen.
Ja, nur, wie gesagt, selbst gehostet ist natürlich immer irgendwo besser, weil du halt mehr Kontrolle drüber hast.
Und du bist halt definitiv immer sicher. Ne? Du weißt nicht, was jetzt natürlich mit dem Framework passiert. Also es gibt ja sicherlich Bemühungen, das wieder über den Haufen zu werfen, bin ich mir ganz sicher.
Stimmt. Ja, genau. Das ist ja das andere.
Klar, also was das angeht, das muss ich mir auch eingestehen, natürlich ein Restrisiko ist natürlich da. Aber auch da wieder die Frage, wer geht dem wirklich nach? Also wie lange wird Google Analytics schon betrieben und wahrscheinlich auch nie wirklich DSGVO-konform? Welchen Gefallen würden wir uns tun, wenn wir so Tools, die aus den USA kommen, wenn wir gegen die rigoros vorgehen würden? Hm. Ich glaube, da wird man die Internetwüste Deutschland noch ein bisschen mehr austrocknen.
Ja, also ich meine, eigentlich wäre es ja total cool, wenn man jetzt Daten von dritten Servern einbinden kann. Ja, die Dynamik ist ja was Schönes eigentlich. Ja, ich meine, eine Website ohne Hyperlinks wäre ja auch irgendwie ein Quatsch. Und
ja, absolut.
Ja, das ist natürlich das Ding. Wir wissen nicht, wie lange das Privacy Framework, Data Privacy Framework hält. Es kann dann, also Ich weiß nicht, ob es schon eine Klage von Schrems gibt. Ich glaube noch nicht.
Und wenn, dann bereitet er eine vor.
Aber, ja, genau. Also von wem? Es kann schon sein. Und dann muss man sich wieder die Frage stellen, gehe ich dann wieder über die Standardvertragsklauseln, Artikel 46 DSGVO, also eine andere Rechtsgrundlage als der Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 DSGVO. Kann ich mir da wieder die Frage stellen. Also
es gab auch bei Webflow vielleicht, um das auch mal, also das Thema DSGVO und Webflow ist natürlich schon immer im Raum und Webflow bin ich jetzt mal, ich bin ein Webflow-Entwickler, deswegen bin ich da natürlich auch so drin. Bevor es dieses Framework gab, war immer das Hauptproblem, dass die Formulardaten eben auf die US-Server geschickt werden. Das heißt, tatsächliche Nutzerdaten im Prinzip oder zumindest Daten, die eben in die Formulare eingetragen werden. Es gab aber auch Mittel und Wege, das zu umgehen, indem man einfach ein Formularskript auf dem eigenen Server hostet und dann keinerlei Daten an Webflow geschickt werden, sondern alles über den eigenen Host läuft. Mhm. Und das war eigentlich tatsächlich das, was die Community dann eben intern so ein bisschen gelöst hatte. Da gab es noch eine Lösung von einem findigen Webflow-Entwickler und dann war das auch vom Tisch, das Thema.
Ja. Ja. Und am Ende solltest du halt natürlich deinen Kunden vielleicht sagen, hey, Restrisiko gibt's immer und das möchte ich bitte nicht übernehmen. Wenn du Webflow möchtest, weil es halt geil funktioniert, dann trägst du halt auch dieses Restrisiko, weil sonst können wir auch eine Homepage machen auf HTML-Basis.
Das ist es ja, die kann man dann auf dem eigenen Rechner am besten hosten und irgendwie ins Internet stellen. Dann hast du gar kein Risiko mehr.
Ja, gut. Auch da wirst du garantiert dann früher oder später irgendwelche Baustellen haben, die nicht ganz okay sind.
Die hast du überall.
Deswegen, das ist ja dann, was du am Anfang schon sagst, ist ein gewisses
Risiko. Das ist auch Kosten nutzen und auch das Risiko abwägen.
Wird klar. Immer da sein. Und die Frage ist am Ende dann, sag ich mal, was droht dir wirklich? Also ich sag mal, du bist ja jetzt nicht Aldi oder irgendwas, dass dir da direkt eine Millionenklage droht.
Nein,
ich glaube. Bloß weil du irgendwo einen Cookie-Banner einbindest oder irgendwas, was nicht ganz DSGVO-konform ist. Das muss man ja jetzt auch dazu sagen. Ja.
Also es gab wohl einen, dem hat irgendwie die saarländische Datenschutzbehörde, ich glaube, oder war es Rheinland-Pfalz, also eine von denen hat ihm, glaube ich, Shopify untersagt. Und zwar wegen diesen Content Delivery Networks. War allerdings, glaube ich, auch vor der Zeit des Privacy Data Frameworks. Wie da jetzt der Stand ist, weiß ich nicht.
So Einzelfälle habe ich auch schon mal immer wieder gelesen, dass auch mal Google Analytics verboten wurde und so. Also gibt es schon Fälle, glaube ich. Ne? Aber
also es gibt Einzelfälle. Es gibt auch den Fall, dass mal die Bundesdatenschutzbehörde, glaube ich, dem Innenministerium oder der Regierung, weiß ich jetzt nicht, verboten hat, eine Facebook-Fanpage zu betreiben. Aber ich sage halt mal so, will ich jetzt in vorauseilendem Gehorsam deswegen auch gleich aufhören damit? Oder nicht? Oder warte ich ab, bis mal irgendeine Behörde mir das untersagt und ich dann vielleicht sogar gegen diesen Verwaltungsakt Klage eingereicht habe, ein, zwei Jahre nochmal prozessiere und dann erst in 10 Jahren eine Entscheidung habe. Und wir haben dann wieder... Genau, also die Frage ist wirklich die, will ich mich jetzt gleich irgendwie vielleicht sogar unnötig selbst geißeln oder
mit, das ist ja die Antwort kommt eine neue Frage auf.
Du hast ja dann erstmal das Verbot oder die Ermahnung, du wirst ja nicht direkt erschossen oder 100 Jahre ins Gefängnis gesteckt, nur weil du gegen irgendwelchen Datenschutzsachen verstoßen hast. Aber um jetzt zum Ende zu kommen. Max.
Ja.
zumindest zum Ende von unserem ersten Teil, die Fortsetzung wird irgendwann folgen. Was sind vielleicht so von deiner Seite nochmal drei Tipps oder drei von mir ist auch drei Stolpersteine, auf die Leute, die jetzt gerade so mit dem Website, eigene Website starten, vielleicht achten sollten, gerade auch wenn das was den Datenschutz angeht, die jetzt vielleicht dann keine Lust oder kein Geld haben, um das nochmal von einem IT-Anwalt prüfen zu lassen.
Ja, ich würde versuchen, wenn du mit Google Analytics oder anderen Analyse-Tools arbeitest, halt das Ganze so zu konfigurieren, dass diese Cookies oder Datenübermittlungen erst nach der Einwilligung, also nach dem Klick auf das OK, im Cookie-Banner nachgezogen werden. Dann das zweite, eigenes Hosting natürlich immer safer als ein Fremdhosting. Also du hast halt einfach mehr Kontrollmöglichkeiten. Und Punkt Nummer 3, wenn es europäische Lösungen gibt, würde ich sie vielleicht, also Lösungen aus Drittländern erstmal vorziehen. Also wenn es ähnlich gute Lösungen gibt, keine Ahnung, Cookie-Banner-Tool aus Europa ist vielleicht sinnvoller als jetzt irgendwie aus den USA.
Hm. Okay.
Natürlich gibt es manchmal auch alternativlose Geschichten, aber das, ja, das wären so meine Top 3 vielleicht. Vielleicht nochmal so Top 3,5. Schauen halt, müssen jetzt Daten vom fremden Server geladen werden, wie irgendwelche Bilder oder sowas, oder kann ich es einfach auf dem eigenen Server hosten?
Ich habe auch noch einen Zusatztipp vielleicht bezüglich der Analyse-Tools, weil das ja eigentlich für jede Website natürlich interessant ist. Nicht jeder braucht zwingend die ganze Funktionalität von Google Analytics. Da gibt es auch Tools wie Matomo zum Beispiel, dass man auf dem eigenen Server hosten kann, dass man inzwischen auch komplett cookie-los, mit dem man auch cookie-less tracken kann. Das kann auch eine Option sein, aber man muss sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen. Man hat nicht alle Vorzüge von Google Analytics, aber meistens reicht es dann doch aus, um einfach ein bisschen auszulesen, wo kommen die Leute her, wie lange sind die auf der Seite. Und das sind ja oft die Dinge, die die Leute so ein bisschen interessieren, weil sie einfach neugierig sind und nicht, weil sie mit den Daten großartig weiterarbeiten müssen. Ja. Das wäre das Thema Google Ads oder so, dann ist Analytics immer geschickt, weil du dann eben diesen in dem Google-Universum so drin bist, ja, und dann funktioniert das halt alles schön miteinander. Aber wenn du das nicht hast, dann kannst du auch ein Tool nehmen, das einfach garantiert datenschutzkonform ist und ja.
Und natürlich jetzt, also hätte ich fast vergessen, Datenschutzhinweise dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das ist aber, sollte fast schon allen klar sein, aber auch da alles beschreiben, was du auf deiner Website nutzt und jo, genau.
Okay. Dann haben wir es geschafft. Das erste Interview bei Magic Websites, Max. Das ist unser erster Interviewgast.
Zeit ist schnell vergangen.
Zeit ist schnell vergangen. Hey, ich gerade auf die Uhr gucke. Wir sind bei 48 Minuten. Vielen Dank für deinen Input.
Gerne, gerne.
Wenn jetzt einer von unseren Hörern oder vielleicht auch, na gut, ich habe deine Kontaktdaten, aber die anderen vielleicht, dann doch mal ein Thema haben, wo sie dich brauchen, wo sie mehr von dir erfahren möchten oder auch einfach deine informativen Podcast-Folgen und Videos hören wollen. Wie können wir dich erreichen?
Also, einfach durch den Link in den Shownotes. Nee, aber www.maxgreger.de ist meine Website. Und da gibt's natürlich dann auf der Website auch Terminbuchungslink und so weiter. Oder einfach auf LinkedIn zum Beispiel oder auf Instagram oder auch auf YouTube nach meinem Namen suchen. Dann findest du eigentlich auch relativ schnell meinen Kanal. Und auch da habe ich immer irgendwie Kontaktmöglichkeiten. Ja, genau.
Okay, und wir packen einfach alles in die Shownotes. Benni, hast du noch was jetzt zum Abschluss?
Nee, soweit nicht mehr. Ich habe genug geredet. Ich hatte so viele Fragen heute. Ja, Max, ist super. Vielen Dank
für die vielen Antworten. Gemerkt.
Ich könnte jetzt wirklich noch eine Stunde mit dir quatschen wahrscheinlich.
Ja. Ich habe es gemerkt, zwischendurch bin ich gar nicht zu Wort gekommen. Aber ich habe gedacht, ihr beiden seid da so tief drin. Ich lasse euch
mal. Es betrifft mich halt oft direkt natürlich, das Thema Datenschutz. Ja. Wenn du halt Websites entwickelst und Websites umsetzt, ist das bei jeder Website ein Thema.
Ja, das aber bevor wir jetzt in die nächste Diskussion einsteigen.
Ich bin ruhig.
Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Max, vielen Dank für deinen Input.
Gerne.
Du da draußen, wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich nur über eine 5-Sterne-Bewertung, wie immer. Was drunter akzeptieren wir nicht. Vielleicht kennst du jemanden, der die Folge gerade hören sollte, dann leite sie ihm doch weiter. Ansonsten, wir sind raus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Max, du bist der Podcast-Gast. Dir gebühren die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
Also, ich freue mich auf die nächste Folge und bedanke mich natürlich auch für alle Zuhörer, die dieses Thema interessiert.